Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.
Winter in Deutschland, und das heißt, dass es gerade in gut 11 Millionen Haushalten knistert, knackt, Holz verbrennt. Das erzeugt ein Gefühl von ja, Wohligkeit, das Licht und auch ein bisschen Wärme. Dazu kommen noch ungefähr 1 Million Haushalte, die ebenfalls mit Holz primär beheizt werden. Da kommt die Wärme oft aus Heizwerken oder größeren Heizkesseln. Warum ist das für uns ein wichtiges Thema hier bei Ehrensache? Ganz einfach, viele von euch sind Waldbesitzende und euch kommt gerade auch in puncto Energiewende dort vielleicht eine tragende Rolle, aber auch Verantwortung zu.
Denn nur 15% der erzeugten Wärme stellen wir hierzulande aus erneuerbaren Energieträgern her. Bei Strom ist es schon viel mehr, da sind es 45%, und das macht klar, hier muss sich was ändern.
Und wir stehen jetzt vor der Frage, ob wir mehr Holz nutzen können, um Wärme zu gewinnen, oder, so wie es viele Klimaschützer sehen, das Verbrennen von Holz eine Katastrophe ist. Und deswegen habe ich mich hier für euch auf eine Art Spurensuche begeben, weil ich einfach wissen wollte, was können wir uns leisten? Wie geht es unseren Wäldern? Wie viel Holz können wir verbrennen? Ist Holz wirklich klimaneutral? Und was heißt das eigentlich alles für euch als diejenigen, die Wald besitzen und bewirtschaften? Kommt einfach mit auf eine Reise in unsere Wälder, in unsere Art, wie wir unsere Energie erzeugen. Und ich verspreche euch, danach seid ihr schlauer. Meine Recherche begann mit einem Waldspaziergang im Herbst des vergangenen Jahres. Der Dünenbocher Forst liegt direkt vor meiner Haustüre. Bis 2013 war hier ein Truppenübungsplatz. Zuerst die Wehrmacht, dann die US-Armee, schließlich die Bundeswehr haben Teile dieses Waldes dafür genutzt, um verschiedene Waffensysteme, vor allen Dingen Bomben, zu testen. Das heißt, der Donner von genau diesen explodierenden Bomben gehörte hier lange Zeit zum Alltag. Heute ist der Wald friedlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann bei einem Waldspaziergang mit meinem Hund Balu richtig abschalten. Im besten Fall zwitschern Vögel, der Wind rauscht leise durch die Bäume und der Geruch Wald, finde ich, hat so einen ganz eigenen und beruhigenden Geruch. Das tut mir einfach gut. Ich bin jetzt natürlich bei weitem kein Baumexperte, aber irgendwie erkenne ich doch die Fichten und Buchen, die in diesem Wald dominieren. Ein paar Wege weiter, wenn ich in diesen Wald reingegangen bin, grenzt links ein Forstweg zum Beispiel ziemlich sauber eine Ansammlung von Kiefern ab. Ich würde sagen, es ist eine Monokultur, bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Auf jeden Fall stehen diese Kiefern dort wirklich in Reihe und Glied sauber aufgereiht und es wächst auch nicht viel anderes dazwischen oder darunter. An diesem Herbsttag, wo ich mir das erste Mal wirklich anfange, darüber Gedanken zu machen, hat tatsächlich der Wald auch wirklich in Rot, Orange und Gelb, einfach in diesen Herbstfarben geleuchtet, und überall waren darum dann dieses kräftig Grün von Tannen, Kiefern, Fichten, also was irgendwie auch diesen Wald für mich zu einem besonderen Ort macht. Aber eigentlich ist dieser rund 45 Quadratkilometer große Wald ein ziemlicher Durchschnittswald. Überall sind Wirtschaftswege, also ich gehe oft spazieren, ich gehe gerne spazieren, und ich bin mit Sicherheit noch nicht mal die Hälfte dieser Wege gegangen. So viele sind einfach dort in den Wald gehauen. Immer wieder stapeln sich an diesen Wirtschaftswegen Baumstämme meterhoch, die aus dem Wald geschlagen wurden. Forstmaschinen, das ist einfach wirklich zu sehen, haben sich in den Wald reingefressen, den Boden unter sich komplett verdichtet, alles, was dort irgendwie wuchs, bis auf vielleicht ein paar Moosreste, zerstört, ehrlicherweise. Auch wenn dieser Wald in den vergangenen Jahrzehnten eben aufgrund seiner militärischen Nutzung Sperrgebiet war und es in Teilen heute noch ist, ist es natürlich keine Wildnis, es ist nicht mal Naturwald, es ist ein bewirtschafteter, vom Mensch beeinflusster, gestalteter Wald. Der ist also ein Kulturwald. Und das sind 97% der Wälder hierzulande. Die erste Frage, die ich mir und auch meinen Gesprächspartnern gestellt habe, ist also eigentlich eine ganz grundlegende. Ich wollte wissen, wie geht es unseren Wäldern? Ganz allgemein, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Natürlich war mir klar, dass ich das mit Sicherheit nicht im Ganzen für Deutschland beantworten lässt, sondern dass es dann natürlich regionale Unterschiede gibt. Aber um in das Thema einzusteigen, glaube ich, ist es die richtige Frage und auch bringt es die richtige Antwort. Als allererstes habe ich Moritz Kubin vom Maschinen Wolfratshausen gefragt und er hat das Ganze so beantwortet.
Ja, das ist aus meiner Sicht pauschal schwer zu sagen, weil man muss das ein bisschen örtlich eingrenzen, weil zum Beispiel in Mitteldeutschland oder im Franken, im Harz, da hat der Käfer natürlich die letzten Jahre massiv Waldflächen verschwinden lassen, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt bei mir daheim in Südbayern am Bergwald anschaue, dem geht's gut. Also da kann ich nicht sagen, dass dem irgendwie schlecht ginge. Also so pauschal kann man das auf Deutschland nicht beziehen. Klar, der Käfer, der hat schon in den letzten Jahren viel kaputt gemacht. Aber Mai würde immer noch sagen, dass es am deutschen Wald jetzt nicht gravierend schlecht geht.
Es gibt also Stressfaktoren. Aber allgemein, sagt er, geht es unseren Wäldern gar nicht so schlecht. Also sind in keinem gravierend schlechten Zustand, so hat er es genannt. Ich möchte fast schon sagen, logischerweise sieht das Sandra Hieke von Greenpeace anders. Das heißt, sie beantwortet diese Frage, wie geht es unseren Wäldern, deutlich differenzierter.
Also, dass man da nie die gleiche Antwort bekommt, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man Wald ganz unterschiedlich bezeichnen kann, ne? Oder was man als Wald tatsächlich bezeichnet. Und auch wenn ich jetzt wirklich mit guten Nachrichten gerne anfangen würde, denn ich glaube, wir sind alle ein bisschen gesättigt von schlechten Nachrichten, dann muss man leider sagen, dass über 90% dessen, was in Deutschland als Wald bezeichnet wird, in einem naturschutzfachlich, also aus ökologischer Sicht, in einem schlechten Zustand ist. Das zeigt ja auch der Waldzustandsbericht, dass es unseren Bäumen in den Wäldern immer schlechter geht, dass die Kronen lichter werden und dass sie einfach nicht mehr so vital sind, wie sie sein sollten. Die gute Nachricht ist vielleicht, dass das, was im Moment so offensichtlich stirbt, also das, was wirklich auch viele Menschen mitnimmt und berührt und im Herzen wehtut, dass das vor allem die Fichtenforste sind, die derzeit sterben. Und dafür gibt es natürlich vielerlei Gründe. Einerseits sind diese Fichtenforste eigentlich nichts anderes als Plantagen, bepflanzt mit Baumarten, die eigentlich nicht dahin gehören. Das heißt, die stehen eigentlich nicht auf den für sie am besten geeigneten Standorten. Sprich, die Dürresommer, die haben denen besonders zugesetzt. Und da, wo es trocken ist und da, wo Bäume krank sind, da fühlt sich dann eben auch der Borkenkäfer besonders wohl und macht einen Rundumschlag. Und das ist unter anderem einer der Gründe dafür, weshalb es den Fichtenforsten im Moment so an den Kragen geht.
Ja, das klingt doch deutlich anders. Was stimmt jetzt? Ich habe also beide Sichtweisen dann mit den, ich nenne es mal den neutralen, sprich den objektiven Zahlen einfach überprüft. Ich habe mich also durch Berichte, Analysen, Zustandserhebungen und dergleichen, die Bundeswaldinventur, gewühlt, gesucht, recherchiert, wie auch immer. Und das Ergebnis ist, ja, beide Sichtweisen sind irgendwie irgendwo richtig. Wie kann das eigentlich sein? Also, ist ja irgendwie komisch. Dafür müssen wir einfach ein paar Jahrzehnte zurückgehen. In den 1980er Jahren, da wäre die Antwort von Moritz mit Sicherheit anders ausgefallen. Das heißt, sie hätte mit Sicherheit so geklungen, wie Sandra Hieke von Greenpeace heute antwortet. Denn beginnend in den 80er Jahren hat sich das Wort Waldsterben in unserem Sprachgebrauch neu entwickelt und auch verfestigt. Das heißt, in Nord-, Ost- und Mitteleuropa sind wirklich großflächig dramatische Schäden in den Wäldern aufgetreten. Eine der Hauptursachen damals war die extrem hohe Schadstoffbelastung unserer Luft und dem daraus resultierenden sauren Regen. Natürlich war das nicht die einzige oder nicht der einzige Faktor. Dazu kamen, ähnlich wie heute, eine große, starke Trockenheit, anfällige Monokulturen. Und das hat dazu geführt, dass es wirklich den Wäldern in ja, fast ganz Europa oder in großen Teilen Europas wirklich richtig schlecht ging. Seitdem, ehrlicherweise, sagt auch Sandra Hicke, hat sich natürlich einiges geändert. Aber, und das ist das Wichtige, sowohl als auch, sprich in beide Richtungen. Insgesamt wächst die Waldfläche hierzulande. Heute sind über 11 Millionen Hektar, das ist also gut ein Drittel von Deutschland, mit Wald bedeckt. Vor 50 Jahren waren das 1,5 Millionen Hektar weniger. Geschätzt, Pi mal Daumen natürlich, wachsen in Deutschland rund 90 Milliarden Bäume. Das heißt, auf einen Einwohner kommen mehr als 1000 Bäume. Das klingt auch erstmal richtig viel. Außerdem wachsen wieder mehr Laubbäume, sprich wir haben wieder mehr Mischwälder, die einfach resistenter sind gegenüber Stressfaktoren, auch gerade immer mit Blick auf den Klimawandel. Monokulturen verschwinden immer weiter, also natürlich, es gibt sie noch, aber gerade, dass sie neu angepflanzt werden, ist fast gar nicht mehr der Fall. Totholz bleibt einfach öfter im Wald liegen, weil es ist einfach ein Biotop, also ein Lebensraum für Tiere, Organismen und dergleichen. Und die Forstwirtschaft im Ganzen ändert sich ebenfalls. Moritz Kubin erklärt das so.
Ja, die ändert sich definitiv. Man versucht, zukunftsfähige Mischbaumarten in die Waldbestände einzubringen. Weg von der Monokultur, damit man halt auch, wenn einmal ein paar Bäume ausfallen, dass, oder eine Sorte Bäume ausfällt, nicht der komplette Waldbestand zusammenbricht, sondern dass man da immer so ein bisschen ein Gleichgewicht hält. Also die Forstwirtschaft macht schon einiges und es wird auch immer aufgeforstet. Das sieht man jetzt gerade im Harz. Die großen Käferlöcher, die werden aufgeforstet und zwar nicht mehr mit Fichte, sondern mit Mischbaumarten wie Douglasie, Lärche, Edellaubholz.
Andererseits hat Deutschland eine der intensivsten Forstwirtschaften weltweit. Im vergangenen Jahr wurden 80 Millionen Kubikmeter Holz eingeschlagen. Ist eine Zahl, die ist schwer greifbar, schwer vorzustellen. Aber um eine gewisse Relation herzustellen für euch, das sind 16 Millionen Kubikmeter mehr als noch im Jahr davor. Und das war bereits ein Rekordjahr. Andererseits sind im gleichen Jahr, sprich 2020, 120 Millionen Kubikmeter Holz nachgewachsen. Wenn wir also wirklich uns nur die Zahlen betrachten, mit was wird gefällt, was wächst nach, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Das heißt, dann sind 40 Millionen Kubikmeter Holz mehr gewachsen als geschlagen, als geerntet worden. Aber ob das nachhaltig ist, diese Frage stelle ich später. Die aktuelle Waldzustandserhebung, die ist ebenfalls von 2020, wiederum hat eine mittlere Kronenverlichtung von 26,5% über alle Baumarten hinweg festgestellt. Das ist ebenfalls ein Rekordwert, nur eben ein negativer. Um euch kurz zu erklären, was mit der mittleren Kronenverlichtung gemeint ist, eigentlich ganz einfach. Wenn es dem Baum nicht gut geht, dann wird seine Krone, die Spitze des Baumes, lichter. Also die Krone verlichtet sich, der Ausdruck dafür ist dann die Kronenverlichtung. Die Kronenverlichtung ist also ein Indikator für die Baumgesundheit oder eben wie schlecht es einem Baum geht. Und in dieser Waldzustandserhebung wird oder hat sich gezeigt, dass vor allen Dingen die einerseits gut mehr werdenden Laubbäume besonders von dieser Kronenverlichtung betroffen sind. Und dazu kommen natürlich so Sachen wie anhaltende Trockenheit, die vor allen Dingen auch Fichten sehr betrifft, Sturmschäden, Borkenkäferbefälle ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn wir den Wald so betrachten und nicht nur auf die Zahlen schauen, was wächst, was wird gefällt, dann geht es unserem Wald Tatsache nicht so gut. Sandra von Greenpeace erklärt das so.
Nun ist das Problem, dass es unseren Wäldern schlechter geht, ja kein neues Problem. Das Problem ist ja seit Jahrzehnten bekannt. Ne? Wir hatten eine sozusagen das Waldsterben 1.0, wenn man so will, damals beim sauren Regen. Das war vor allem ein Problem der Schadstoffeinträge. Zum Glück hat sich ja seitdem auf dem Gebiet zumindest einiges getan durch Luftfilter etc. pp. Aber man muss ganz klar sagen, dass die Forstwirtschaft und die Bewirtschaftung der Wälder, also der hohe Einschlag in den Wäldern, schon auch dazu beigetragen hat, dass es den Wäldern aus ökologischer Sicht schlecht geht.
Und das finde ich jetzt interessant, denn sowohl Moritz Kubin als auch Sandra Hieken haben beide ein forstwirtschaftliches Studium. Sie wissen also beide, wovon sie reden. Sie haben das studiert, sie haben dort wissenschaftlich gearbeitet. Ihr Blick auf den Wald unterscheidet sich aber stellenweise, zumindest aus meiner Sicht, deutlich. Bevor wir direkt zu der Frage kommen, ob wir mit Holz unsere Energiewende im Wärmesektor stützen können, darum geht's ja hier, oder nicht, wollte ich noch die Frage der Nachhaltigkeit beantwortet haben. Sandra Hieken von Greenpeace gibt darauf folgende Antwort.
Ja, das ist vor allem deshalb nicht nachhaltig, weil das ein Begriff der reinen Massennachhaltigkeit ist. Aber Wälder sind so viel mehr als nur Holz und das Holz, was in den Wäldern steht. Wir reden da über ein sehr komplexes Ökosystem, was im feinsten Detail eigentlich aufeinander abgestimmt ist oder sein sollte und was jedes Mal gestört wird, wenn dort eingeschlagen wird. Wir reden also nicht nur über Baumarten und Baumartenzusammensetzungen, sondern wir reden auch über Pilze, über Pilzgeflecht, also Mykorrhiza im Boden. Wir reden über Insekten, wir reden über Vögel, wir reden über Säugetiere, die im Wald leben. Und dieses ganze System sollte eigentlich gut zusammen funktionieren. Und jeder forstliche Eingriff ist ein Eingriff in dieses Ökosystem. Und wir sehen eben über die letzten Jahre und über die letzten Jahrzehnte, dass gerade dieser intensive Holzeinschlag und die intensive Nutzung der Wälder ein Problem für das Waldökosystem ist.
Ich habe natürlich auch Moritz Kubin vom Maschinen Wolfratshausen gefragt, was ist für ihn Nachhaltigkeit? Und seine Antwort darauf ist, ich sag mal, zweigeteilt. Einerseits rechnet auch er vor, dass trotz der Rekordfällungen 2022 noch immer mehr nachwächst, deutlich mehr nachwächst. Er erklärt aber auch, wie sich die Forstwirtschaft eben im Sinne der Nachhaltigkeit verändert.
Die Waldstruktur verändert sich definitiv in Deutschland, weil man ja immer mehr auf Mischwald setzt und weg von der Fichtenmonokultur. Das versucht man definitiv. Biodiversität wird natürlich auch immer gefördert durch irgendwelche Naturschutzprogramme. Totholz verbleibt, eine Ausweisung von Naturschutzgebieten etc. Also es wird schon einiges für den deutschen Wald getan.
Das ist die zugegebenermaßen recht komplexe Ausgangslage. Sie nimmt aber auch schon einiges vorweg, wenn wir uns eben diese Frage stellen, ob wir mit Holz fossile Energieträger zumindest teilweise ersetzen können oder nicht. Und an der Stelle meiner Recherche habe ich mich dann gefragt, was für Holz wird da überhaupt verbrannt? Und da ist die Antwort, das kann ich vorwegnehmen, sie ist nicht einheitlich. Das heißt, es hängt auch ganz stark davon ab, reden wir von einem kleinen Kamin, reden wir von einem kleinen privaten Heizkessel in einem Haus, in einem Bauernhof oder sprechen wir von Heizwerken? Und natürlich die Frage, werden in Deutschland, vor allem im großen Stil, sprich industriell von großen Unternehmen, großen Firmen, wie auch immer, Bäume nur gefällt, um sie zu verheizen? Und da ist die Antwort von Moritz Kubin ganz eindeutig.
Aus meiner Sicht gibt es es eigentlich nicht. Es gibt selbstverständlich Maßnahmen wie Erstdurchforstungen, wo hauptsächlich Energieholz anfällt, was dann verbrannt wird. Aber das macht man nicht zur Energieholzgewinnung, sondern einfach um den Bestand zu pflegen und das Baumwachstum zu fördern. Und selbstverständlich wird es den ein oder anderen Landwirt geben, der mal einen Baum umschneidet, damit er ein bisschen Brennholz hat für den Winter. Aber es wird jetzt nicht in großen Stil Bäume gefällt, um den kompletten Baum zu verheizen, weil das wäre wirtschaftlich ein totaler Schwachsinn.
2019, also das sind die aktuellsten Zahlen bezogen jetzt auf dieses Thema, wurden 16% des gefällten Holzes in Deutschland verbrannt. In diesen 16% sind natürlich auch Bäume mit dabei, die Privatbesitzer, also Privatwaldbesitzer, für ihren eigenen Kamin gefällt haben oder für ihren eigenen Heizkessel beispielsweise. Was in Heizwerken wiederum verbrannt wird, das erklärt Martina Weber. Martina ist Mitarbeiterin, ich habe es am Anfang schon gesagt, der MW Biomasse AG. Darin haben sich Maschinenringe und Waldbesitzervereinigungen südlich von München zusammengeschlossen und betreiben dort kleine regionale Heizwerke. Was landet in den Brennkesseln dieser Heizwerke?
Nachdem das Hackschnitzel ja immer im Endeffekt eine Abfallverwertung oder eine Restholzverwertung darstellt, fallen immer bei uns Hackschnitzel an, selbst wenn ich aus den alten Möbeln, die irgendwann die Lebens- oder weil sie die Leute nicht mehr wollen, auch aus dem kann ich das noch machen. Was in anderen Ländern passiert, ist ja hauptsächlich für Bauholz so Dinge. Also das haben wir in einem anderen Bereich und wir nutzen eigentlich nur das Holz, was sowieso keine andere Form der Verwendung mehr findet.
Auch Moritz vom benachbarten Maschinenring Wolfratshausen sieht die Vorteile ähnlich.
Also aus meiner Sicht ist da schon ein Denkfehler, weil durch die regionale Verwertung von Energieholz, man spart, also immer mit dem vorgeschobenen Wort regional, man spart Transportkosten ein. Ja, und wie gesagt, das CO2, was da kurzfristig freigesetzt wird, das wird ja von den mehr nachwachsenden Bäumen, als was geerntet wird, ja gleichzeitig wieder gebunden.
Sandra Hieken von Greenpeace spricht natürlich erstmal nur für Greenpeace. Aber die Umweltorganisation hat ein, ja, ich nenne es mal Positionspapier verfasst, gemeinsam mit 19 ähnlichen Umweltschutzgruppen. Und die Botschaft aus diesem Papier ist die folgende.
Also ich glaube, das Thema Energieholz, das kann man aus ganz vielerlei Sichtweisen betrachten, ne? Und aus ökologischer Sicht, und dafür spreche ich ja nun heute, macht es eben überhaupt keinen Sinn. Es mag Bereiche geben, wo wirklich Holzabfälle anfällen, wenn man die dann in geschlossenen Kreisläufen nutzt, sind alles Argumente, die kann man vielleicht gelten lassen. Aber Frischholz aus dem Wald zu holen, um es zu verbrennen, ist wirklich einfach die denkbar schlechteste Art und Weise, Holz zu nutzen. Ich glaube, wir müssen viel mehr dahin kommen, dass wir den Rohstoff Holz wieder in Wert setzen, dass wir Wälder ganz anders in Wert setzen. Wenn ich mal beim Holz bleibe, dann bedeutet das vor allem, dass Holz ein so wertvoller Rohstoff ist oder auch sein müsste, denn oft ist es ja noch viel zu billig, dass er vor allem erst einmal stofflich genutzt wird, ne? Dass man also daraus langlebige Produkte macht, Möbel, Bauholz gewinnt und dann in einer Kaskade, also meinetwegen nachdem ein Holz in Balken war, in einem Haus oder ein Möbel, dass man dann in einer Nutzungskette irgendwann dieses Holz auch verbrennt. Das macht Sinn, aber nicht als Frischholz aus dem Wald.
Hier scheiden sich also die Geister ein zweites Mal. Das erste Mal war auf die Frage, wie es unserem Wald eigentlich geht. Und jetzt geht es hier einfach darum, macht es Sinn, Holz zu verheizen, ja oder nein? Fakt ist, Holzenergie wird von der Bundesregierung als nachhaltig und klimaneutral eingestuft und entsprechend auch gefördert. Die Zahlen hier sind eigentlich auch recht eindeutig. Also nicht eigentlich, sie sind eindeutig. Pro erzeugte Kilowattstunde entstehen bei Holzpellets so um die 25 Gramm CO2. Bei Erdgas ist es 10-mal so viel, sprich rund 52 Gramm. Bei Heizöl sind es sogar 318 Gramm CO2. Der große Nachteil ist wiederum der, während bei Öl und Gas nahezu kein Feinstaub erzeugt wird, sind die Werte bei den verschiedenen Holzheizsystemen, schwieriges Wort, 5- bis 8-mal so hoch. Wer einen alten Kachelofen bei sich hat und diesen mit Scheitholz heizt, erzeugt pro Kilowattstunde fast 400 Gramm Feinstaub. Und das ist Feinstaub, den wir wirklich auch, ja, den riechen wir, das merken wir auch wirklich, dass die Luft dann stinkt. Zum Vergleich aber wiederum, damit wir das jetzt nicht komplett auf diese Zahl reduzieren sozusagen, moderne Pelletkessel setzen circa 70, 71 Gramm Feinstaub frei. Beim Heizöl wiederum sind es nur noch 22 Gramm. Für Martina Weber ist trotzdem klar, dass Holzenergie vor allem im Moment eine nachhaltige Lösung ist.
Also meine Überzeugung ist zu 100% ist zu 100% da. Da glaube ich, kann man auch was viel besser machen und viel überzeugender. Also ich lebe dafür. Sonst hätte ich auch diesen beruflichen Weg nicht so eingeschlagen. Ich denke, dass ich jetzt Öl- und Gasheizungen wegbekommen, damit ich jetzt vom CO2-Ausstoß runterkomme. Was dann in 10, 15, 20 Jahren die richtige Wärmelösung ist, wenn wir uns logisch noch fortbewegen, wenn wir noch weiterentwickeln, dann haben wir zumindest die Infrastruktur, damit wir viele Häuser mit warmem Wasser versorgen können. Also dann haben wir auch das geschaffen. Letztendlich, wenn ich also beim Strom ist es ein bisschen einfacher, wenn ich Strom durch Sonne und Wind erzeugen kann, dann kostet mich das im laufenden Betrieb quasi null, weil die Sonne und der Wind, der stellt mir keine Rechnung. Wir in der Biomasse, ja, bei uns ist es natürlich anders. Wir bezahlen für alle Hackschnitzel und damit haben wir hier einfach laufende Kosten. Wenn sich ein anderes Mittel findet, das genauso nachhaltig ist, wo die Rechnung der Erzeugung geringer ist, dann wird sich hier auch die Erzeugung ändern. Also genau, aber letztendlich erstmal muss ich für die nächsten 10 Jahre muss ich die Öl- und Gasheizungen wegbringen, weil sonst haben wir gar keine Chance. Und was dann danach ist, da muss man auch offen sein. Also da stehe ich auch, also das finde ich ganz wichtig.
Für Umweltschützerinnen wie Sandra Hieke ist Holzenergie wiederum alles andere als klimaneutral und das begründet sie so.
Ne, der Aspekt, dass immer behauptet wird, die Verbrennung von Holz ist klimaneutral. Und was dabei eben außer Acht gelassen wird, ist, dass Wälder ja Zeit brauchen, um zu wachsen. Ne? Das heißt, die Bäume, die wir heute verbrennen, die sind 80 Jahre alt, die sind 100 Jahre alt. Wenn wir sie verbrennen in nur einem Moment. Und es wird immer gesagt, ja, sie setzen ja nur so viel CO2 frei, wie in ihnen auch gespeichert ist. Aber wenn wir sie jetzt verbrennen, um diesen Baum wieder zu ersetzen, sind ja wieder Jahrzehnte notwendig. Und diese Zeit, die haben wir nicht. Abgesehen davon, dass in diese Rechnung natürlich eigentlich auch noch der Transport und die Ernte und all das, was mit den Wäldern passiert, die Verdichtung der Böden und so weiter mit eingerechnet werden müsste. Ne?
Ich bin ehrlich. Wenn ich denen dann so zugehört habe, dann kann ich beiden Positionen was abgewinnen. Natürlich ist Holzenergie erstmal grundlegend weniger klimaschädlich, als es die gewohnten Energieträger wie Kohle, Öl oder Gas sind. Unterm Strich erzeugt eine Tonne verbranntes Holz jedoch gut 1,8 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Und unter dem Gesichtspunkt der Appelle aus der Wissenschaft hilft es uns im Kampf gegen den Klimawandel nicht, wenn wir hier und da ein bisschen CO2-Emissionen reduzieren. Wenn wir auf die Wissenschaft wirklich hören würden, dann müssten wir unsere CO2-Emissionen drastisch reduzieren. Darauf angesprochen erfahre ich von Moritz wiederum, wie ein Wald genau CO2 speichert, es auf natürliche Weise, logischerweise auch wieder freisetzt und wie die Forstwirtschaft aus seiner Sicht da optimierend eingreifen kann.
Ja, je älter die Bäume werden, desto weniger CO2 binden sie. Also junge Bäume wachsen schneller und binden somit auch mehr CO2. Und wenn Bäume mal irgendwann so alt sind, dass sie doch einmal absterben, fallen sie um. Das Totholz bleibt im Wald, wenn man den sich selbst überlässt. Und durch die Zersetzung im Boden setzt natürlich das davor gebundene CO2 wird halt auch eben wieder freigesetzt. Und somit entsteht halt auch dann diese, also wenn man den Wald sich selbst überlässt, da verlangsamt man zwar das CO2 freisetzen, was man halt durch die Verbrennung ein bisschen beschleunigt, sage ich einmal. Aber das, wenn man den Wald sich selbst überlässt, der bindet nicht für immer das CO2. Es ist ein Kreislauf, das setzt sich immer wieder frei. Also eine aktive Forstwirtschaft führt definitiv dazu, dass mehr CO2 eingespart werden kann, wie in einem Waldbestand, der sich selbst überlassen wird, weil durch die Eingriffe in Wald werden junge Bäume gefördert, alte Bäume, die nicht mehr so viel CO2 speichern, werden entnommen.
Ja, ich denke, das klingt einleuchtend. Führt aber dazu, dass wir weiter nahezu keinen Naturwald in Deutschland haben. Denn was wir uns immer vor Augen führen müssen, finde ich, ist, auch Europa war mal zu großen Teilen von Wäldern bedeckt. Wir denken natürlich dann immer, wenn wir so die Wörter Rodung, Abholzungen hören, an den Regenwald in Brasilien zum Beispiel. Die Wahrheit ist aber natürlich, dass es bei uns genauso passiert. Natürlich nicht mit Bulldozern und in so kurzer Zeit so viel, aber die Menschen auch in Europa haben sich die Wälder zu eigen gemacht, sie gefällt, sie umgebaut. Das heißt, überall, nein, das stimmt nicht, aber an vielen Stellen, wo wir heute Wirtschaft, Landwirtschaft betreiben, wo wir heute wohnen, wo wir arbeiten, stand vor Jahrzehnten, Jahrhunderten oder vor ungefähr 1000 Jahren Wald. Und heute sind in Deutschland nicht mal mehr 3% Naturwald. Naturwald ist im Grunde Wald, der vom Menschen unberührt ist, wo es also keinen menschlichen Einfluss gibt. Studien haben herausgefunden, dass Naturwälder im Vergleich mit Wirtschaftswäldern einfach viel resistenter sind, dass sie viel artenreicher sind. Das hat sich vor allen Dingen gezeigt in den Trockensommern 2018, 2019. Solche trockenen Sommer sind für unsere Kulturwälder, dort dominiert die Fichte, purer Stress. Das heißt, die Fichte braucht Wasser, braucht feuchte Böden. Bei Trockenheit hat sie das natürlich nicht. Der Fichte geht es schlechter, sie stirbt ab. Schädlinge wie der Borkenkäfer können sich einfach viel besser einnisten und ausbreiten. In Naturwäldern ist das nicht der Fall. Naturwälder sind artenreicher als Wirtschaftswälder. Das ist wissenschaftlich in Studien einfach bewiesen mittlerweile. Naturwälder können beispielsweise Wasser besser speichern. Naturwälder halten Stürmen besser stand. Und Naturwälder geben ungefähr so viel Kohlenstoffdioxid ab, wie sie wieder aufnehmen. Das heißt, dort befindet sich der Wald in einem Gleichgewicht, in einem Kreislauf. Deshalb plädiert Sandra Hiegen auch für Folgendes.
Fakt ist, dass die Anreize für Waldbesitzende, Wald zu erhalten, was nämlich eigentlich ökologisch gesehen und auch wenn man an die Klimakrise denkt, die durchaus beste Art der Nutzung wäre, Wälder einfach mal stehen zu lassen, Wälder wachsen zu lassen, Wälder wieder zu einem Lebensraum für die Artenvielfalt werden zu lassen, dass es dafür finanzielle Anreize auch für Kleinprivatwaldbesitzende geben muss. Ich glaube, das sollten wir alle gemeinsam einfordern.
Wälder bzw. Holz sind generell keine ewigen Kohlenstoffspeicher, egal wie man sie bewirtschaftet oder eben nicht bewirtschaftet. Der Vorteil der Forstwirtschaft ist jedoch auch deutlich geworden für mich in meiner Recherche. Wird mehr gepflanzt als gefällt, wird das durch die Verbrennung freigesetzte Kohlenstoffdioxid anderswo wieder aufgenommen. Die intensive Forstwirtschaft hat jedoch, wie gerade beschrieben, Auswirkungen auf die Artenvielfalt der Wälder und betrifft damit eine weitere Katastrophe unserer Zeit. Das rasante Artensterben weltweit, aber auch hier bei uns. Puh. Kurz durchatmen, sacken lassen und diese Erkenntnisse langsam zum Ende führen. Das ist jetzt mein Ziel mit euch. Das heißt, jetzt habe ich meine Recherchen mit euch so ein bisschen geteilt. Das heißt, wie geht's unseren Wäldern? Wie bewirtschaften wir unsere Wälder? Wie nutzen wir das dort geschlagene Holz? Und jetzt möchte ich eben immer noch wissen, können wir es uns leisten, dass wir Holz, egal ob Restholz aus dem Wald oder Abfälle aus der Industrie, für unsere Wärmeversorgung verbrennen? Denn egal was wir verbrennen, wir setzen damit Kohlenstoffdioxid frei. Worin sind sich die drei denn überhaupt einig? Ganz klar ist für alle drei, dass private Kamine, auch moderne, keine zukunftsfähige Lösung sind. Alte Kamine vor allen Dingen belasten unsere Atemluft spürbar mit Feinstaub. Moderne Kamine haben Filtersysteme und dergleichen, dort ist das deutlich reduziert. Nichtsdestotrotz werden sie einfach von den Menschen, also von den Benutzern, oft falsch bedient. Das heißt, es wird zu viel verfeuert, das Holz ist zu nass, die Luftzufuhr ist falsch eingestellt, sprich der Wirkungsgrad am Ende ist lächerlich gering. Ebenfalls einig sind sich alle, dass es keine Alternative ist oder sein darf, dass beispielsweise ehemalige Kohlekraftwerke auf Biomasse, sprich Holzenergie, umgerüstet werden. Die dafür notwendige Holzmenge kann hierzulande, ganz egal wie wir Nachhaltigkeit definieren, nicht nachhaltig geerntet werden. Wir müssten also Holz importieren, was wir eh schon machen. Wir müssten noch mehr Holz importieren. Und alleine durch den Transport entstehen natürlich CO2-Kosten. Die Kosten insgesamt für Holzenergie werden noch höher. Und oft, davon ist zumindest auszugehen, sind die Quellen, sprich ist dieses Holz legal, illegal, naturverträglich, nicht naturverträglich gefällt worden, nicht mehr nachzuvollziehen und demzufolge auch nicht nachhaltig. An der Stelle enden die Gemeinsamkeiten, mehr oder weniger. Sandra Hiken hat zum Ende hin einen Appell, der gewissermaßen die Systemfrage innerhalb der Energiewende stellt.
Ich glaube, da liegt eben auch ein Denkfehler im System. Wir versuchen, Brücken zu bauen, wir versuchen, Pflaster auf Wunden zu kleben, ohne das eigentliche System anzugehen. Und das System muss sich dahingehend ändern, dass wir nicht mehr auf Kosten der Natur leben. Und das ist eben genau das Problem beim Energieholz, dass es im Moment nicht der Fall ist, dass wir mehr und mehr Energieholz einsetzen könnten, ohne dabei den Wäldern zu schaden. Und deswegen geht eben diese Rechnung nicht auf und deswegen funktioniert das System auch nicht. Und bei der Energiewende auf den Ausbau von Energieholz oder die Förderung von Energieholz zu setzen, das wäre ein fataler Fehler für unsere Wälder.
Moritz Kubin wiederum setzt natürlich schon darauf, dass wir Holz auch für die Energiegewinnung, für die Wärmegewinnung nutzen. Aber er macht eben auch ganz klare Einschränkungen und das lasse ich ihn einfach am besten selbst sagen.
Die Energiegewinnung aus Biomasse, die ist immer nur so weit sinnvoll in meinen Augen, wie das Produkt regional erzeugt werden kann. Weil sobald wir so viel Holz brauchen, dass es unser Wald nicht mehr hergibt, dann geht es eben an, dass wir es aus Osteuropa importieren, wo es billig ist. Und da haben wir halt dann wieder das Problem, dass dort wirklich Raubbau am Wald betrieben wird und eben nicht nachhaltig gewirtschaftet wird, so wie in unseren Wäldern, die wir vor der Haustür haben. Also das Thema Biomasse, das ist immer, wie ich vorher schon gesagt habe, mit dem Vorwort regional zu verbinden. Also wir werden jetzt nicht in Zukunft sämtliche Wärme und Energie aus der Holzverbrennung erwirtschaften, sondern einfach einen kleinen Teil, so wie die Windkraft oder Solar, das wird auch nicht nur dieses eine Ding geben. Das sind halt mehrere Standbeine, auf denen wir uns die Zukunft aufbauen müssen. Und solange eben die Biomassegewinnung regional funktioniert und damit auch gehaushaltet wird, ist es definitiv ein wichtiges Standbein für die Zukunft.
Martina Weber von der MW Biomasse stellt diese Frage ja im weitesten Sinne ebenfalls. Findet für sich aber eine andere Antwort.
Also wir bezeichnen unsere Wärme, oder so wird es auch noch gesehen, als CO2-neutrale Wärme, weil ja das Holz genauso viel bindet, wie es dann am Ende wieder abgibt. Wenn der Wald wieder wächst, wird wieder neues CO2 gespeichert. Und bei Öl und Gas, letztendlich nehme ich das über Millionen von Jahren, würde ich da das CO2 wieder aufnehmen. Und aktuell hole ich das aus der Erde und es ist weg.
Wenn wir uns jetzt die Nachhaltigkeit oder auch die CO2-Neutralität anschauen, dann geht es zuerst mal um den CO2-Ausstoß. Das ist das, wo wir unsere Klimaziele erreichen müssen. Ich persönlich auch dafür kämpfe, dass wir das schaffen im kleinsten Sinne, was halt jeder so machen kann. Ein Haus, sagen wir mal ein durchschnittliches Einfamilienhaus, benötigt, das schon ein bisschen älter ist, benötigt circa 20 Megawattstunden die Energie. Und wenn die das mit Öl heizen, dann verbrauchen die circa 6 Tonnen CO2. Wenn sie mit Gas heizen, dann stoßen sie circa 4,8, also knapp 5 Tonnen CO2 raus. Und wenn wir mit Holz heizen, dann stoßen wir auch noch was auf. Da wollte ich dann nochmal kurz darauf eingehen. Aber wir sind nur bei ungefähr einer halben Tonne. Also so mal um die Größenordnungen zu begutachten oder das, dass man das besser einschätzen kann, von welcher Situation wir sprechen. Wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen bis 2050, oder jetzt steht es ja gerade in der Debatte, ob es bis 2035, ob wir das auch schaffen, dann dürften wir rechnerisch pro Kopf nur noch 1,5 Tonnen CO2 verbrauchen, im Durchschnitt bis 2050. Das heißt, wenn ich diese halbe Tonne mit Holz dann heize, habe ich noch eine Tonne für meinen ganzen anderen Konsum. Die Energie macht viel aus, Aber wenn ich mit 6 Tonnen CO2 mit der Ölheizung weiterheize, dann ist es klar, dann haben wir vor Anfang an schon ein Minus. Funktioniert es nicht. Bei der Holzenergie speziell, das ist vielleicht noch wichtig, weil wir haben ja diese halbe Tonne, haben wir ja noch. Da ist es so, also Öl und Gas benötigt Millionen Jahre, dass es wieder nachwächst. Und beim Prinzip der Nachhaltigkeit geht es ja darum, dass wir keinen Schaden anrichten, nichts rausnehmen, was den zukünftigen Generationen nicht mehr zur Verfügung steht oder wo hier für die dann Schaden entsteht. Und wie gesagt, Öl und Gas benötigt viele Millionen Jahre. Und ich dürfte in diesem Zeitraum, dürfte ich ja das rausnehmen. Dann sind wir halt bei einem Bruchteil von dem, was wir jetzt machen. Bei der Holzenergie, da wächst unser Wald oder unser Baum nach 50, 80 Jahren nach. Das heißt, wir haben hier wieder die Möglichkeit, dass das CO2 wieder gebunden wird in einer absehbaren Zeit. Und noch zu ergänzen ist, dass wir ja in den Hackschnitzeln und in den Holzpellets, wir reden hier ja von einer Reststoffverwertung.
Ich finde, dieser letzte Satz von Martina, den muss ich einfach nochmal unterstreichen. Denn es ist in Deutschland wirklich nicht so, dass im großen Stil Holz gefällt wird, um es dann zu verbrennen. Na klar, so wie es Moritz auch gesagt hat, es gibt natürlich Landwirte, Waldbesitzende, die Holz, die einzelne Bäume fällen, um damit über den Winter ihren Heizkessel zu betreiben. Das ist völlig klar. Aber das, was in Heizwerken wirklich verbrannt wird, sind im großen Stil Reste aus den verschiedensten Bereichen. Es sind natürlich Reste von Fellarbeiten, das sind aber auch Reste von Industriehäusern, das sind Sperrmüllplatten und dergleichen, die dort eben zu Wärme verbrannt werden oder für die Wärme verbrannt werden. Und natürlich wird dort das CO2 sofort in wenigen Sekunden ausgestoßen. Würden wir dieses Holz einfach im Wald liegen lassen, würde das CO2 eben im Kreislauf von mehreren Jahrzehnten erst wieder freigesetzt werden. Und das ist das, wo wir einfach abwägen müssen. Und wo ich der Meinung bin, ich ganz persönlich, dass wir es uns leisten können und leisten müssen, im regionalen und im kleinen Stil Holz für die Wärmegewinnung zu nutzen. Was heißt das jetzt aber für dich, für euch, die ihr Waldbesitzende seid? Natürlich als allererstes, und da sind sich alle einig, meine Gäste, alle Wissenschaftler und auch ich als Nicht-Waldbesitzer, ein Weiter-so kann es nicht geben. Das zeigt der Klimawandel einfach. Das zeigt einfach, die Wälder, die die schwersten Schäden davongetragen haben, sind die Wälder, die am wenigsten natürlich noch irgendwie sind. Das sind eben wirklich diese großen Plantagen, teilweise wirklich reinen Monokulturen aus Fichten beispielsweise, die angegriffen sind. Andererseits, unsere Wälder werden auch weiterhin intensiv bewirtschaftet werden. Und das macht auch Sinn, auch wenn es natürlich irgendwo gegen unser Gefühl spricht, dass wir so diese Natürlichkeit wieder haben wollen. Moritz fordert zum Beispiel, dass Waldbesitzer für den Meter Festholz ungefähr 120 bis 150 Euro bekommen sollten. Aktuell sind das ca. 100 Euro, es war aber auch schon deutlich weniger. Der Preis lag auch schon bei 50 Euro in den vergangenen Jahren. Denn durch diese Beträge werden die Forstmaßnahmen finanziert. Das heißt, es kostet ja auch Geld, einen Wald zu pflegen, ihn zu bewirtschaften, neue Bäume anzusehen und dergleichen. Denn so entsteht eben oder passiert genau das, was jetzt gerade der Fall ist. Wir ernten, wir schlagen viel Holz, das ist richtig. Aber aktuell wächst noch mal deutlich mehr nach, als wir fällen. Das ist vielleicht für die Biologie nicht immer ganz gut, weil wir eben so keine nachhaltig unberührten Wälder haben. Aber wenn wir nur auf das CO2, auf den CO2-Kreislauf gucken, dann binden wir so mehr CO2, als wir freisetzen. Sandra Hieken von Greenpeace hat eine andere Idee. Und auch die hat ihre Daseinsberechtigung. Ich finde die wirklich gut. Aber das ist natürlich nicht in der großen Fläche realisierbar. Und das ist wichtig, das will Greenpeace auch gar nicht. Greenpeace will zum Beispiel auch nicht, dass wir komplett aufhören, Bäume zu fällen. Greenpeace möchte einfach, dass die Zahl ja um ungefähr ein Drittel gesenkt wird, Pi mal Daumen. Sandra Hieken schlägt vor, dass Waldbesitzer zum Beispiel staatlich gefördert werden, indem sie ihre Wälder nicht oder nur minimal bewirtschaften, indem sie einfach mal 3, 4, 5 Jahre den Wald sich selbst überlassen und schauen, was dort passiert. Und wenn es dann dort nicht dazu führt, dass sich der Wald erholt, dann kann immer noch eingegriffen werden, eben mit unseren Forstmethoden. Aber es hilft eben genau auch dem Ökosystem Wald, wenn der Mensch sich hier und da zurücknimmt oder sogar zurückzieht. Und da komme ich auch schon zum Fazit von diesem Podcast, von meinen Recherchen. Und das ist ganz kurz, es ist recht einfach. Die Energiewende ist nötig, sie ist ambitioniert und sie hat enorme Herausforderungen. Oder besser gesagt, sie stellt uns, die Gesellschaft als Ganzes, vor enorme Herausforderungen. Und gerade wenn wir auf den Wärmesektor schauen, dann ist die Energie aus Holz, Wärme aus Holz, dort eine notwendige Brückentechnologie für die nächsten Jahre. Ob wir in 10, 20, 30 Jahren noch Wärme aus Holz beziehen müssen, das stellen auch die Betreiberinnen und Betreiber der aktuellen Heizwerke in Frage. Aber auch für mich ist deutlich geworden, den Wärmemarkt ohne Holz umzustellen, das ist nicht möglich. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was gelernt, sozusagen. Euer Wissenshorizont ist gewachsen und ich freue mich auf euch, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid hier bei Ehrensache, dem Maschinenring-Podcast. Ciao!
Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.